NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. Oktober 1618. Der Todestag des englischen Seefahrers Sir Walter Raleigh.
Das war so eine Reihe, die meine Eltern abonniert hatten aus dem Bertelsmann Verlag. Da kam dann jedes Vierteljahr oder so ein Buch über Seefahrer, Entdecker und so weiter. Und da ist mir auch der Raleigh zum ersten Mal begegnet.
Womöglich beeinflusste der legendäre Abenteurer damals die Berufswahl von Robert Bohn. Der Kieler Historiker wurde Experte für Seefahrtsgeschichte und ihre Protagonisten, wie eben jenem englischen Haudegen Sir Walter Raleigh. Der war Soldat, Seefahrer, Entdecker, Politiker, Schriftsteller und Freund und Vertrauter von Königin Elisabeth I., vielleicht auch mehr.
Da gibt es viel Spekulation, das ist Gegenstand von Filmen und was weiß ich noch alles gewesen. Aber wie nun wirklich die persönliche Beziehung zwischen den beiden aussah, weiß man nicht. Virgin Queen ist ja die Bezeichnung, die man der Elisabeth angehängt hat, nicht? Also jungfräuliche Königin, die sie ja seit ihrer Herrschaft gewesen sein soll, was ich aber nicht glaube.
Ich mag euch, Mr. Raleigh.
Und ich mag euch.
Ihr könntet mir einen Gefallen erweisen. Es handelt sich um etwas, das ich schon sehr lange nicht mehr erfahren habe. Falls ihr dazu geneigt wäret, ein Kuss.
Walter Raleigh, der Günstling der Königin, erscheint in unruhigen Zeiten auf Englands politischem Parkett. Nach dem Tod Heinrichs VIII. Hatte sich dessen Tochter Elisabeth zwar als neue Herrscherin durchgesetzt, doch auch viele Jahre später erscheint ihre Regierung durch Intrigen und politische Ränke in Gefahr. Dazu kommen Probleme mit Aufständen, unter anderem in Irland.
Da gerät nun Raleigh ins Bild, denn der hat seine ersten Erfolge in Anführungsstrichen für die englische Krone in Irland eingefahren, als er dort Truppen kommandierte bei der Niederschlagung von irischer Rebellion. Da tat sich Raleigh hervor und geriet dadurch ins Visier der Elisabeth am englischen Hof und dann machte er schlagartig Karriere dort als Berater.
Zeitgenössische Porträts zeigen den vermutlich 1554 geborenen Raleigh als selbstbewussten jungen Mann mit wachen, neugierigen Augen und keckem Spitzbart. Ein galanter Womanizer, dem wohl von der ersten Begegnung an das Interesse und die Zuneigung der Königin zufliegt. Und Raleigh erwidert Elisabeths Gefühle. Jedenfalls schreibt er ihr originelle Liebesbriefe.
Was Liebe ist? Dezember mit ein bisschen Mai. Sonnenlicht und darin Regen. Zahnschmerzen oder Leid. Ein Spiel, das niemand gewinnen kann.
Zunächst gehört Raleigh zu den Gewinnern. Die Königin belohnt ihn für seinen ziemlich brutalen Einsatz in Irland mit großen Ländereien, einträglichen Posten und zahlreichen Handelsprivilegien. Raleigh hat also Vermögen und Raleigh hat einen Traum. 1584 finanziert er eine Expedition nach Nordamerika, angeführt von seinem Cousin Richard Grenville. Auf der Insel Roanoke, dem heutigen North Carolina vorgelagert, will er die erste englische Siedlung in Nordamerika etablieren.
Was dann allerdings nicht funktioniert hat, die ersten Siedler, etwa 100, wurden dort abgesetzt. Sie fingen an, dort sich Unterkünfte zu bauen. Und dann fuhr Grenville zurück nach England mit dem Versprechen, er kommt nächsten Sommer wieder und bringt noch neue Leute und Nachschub und so weiter. Das geschah aber nicht. 1686 ist Francis Drake zufällig da hingekommen auf der Rückfahrt einer Kaperfahrt in die Karibik und hat dann die letzten, die noch überlebt waren, mitgenommen nach England.
Ein teurer Fehlschlag, der Raleighs Position bei Hofe aber keineswegs beschädigt. Wohl aber bei zahlreichen Zeitgenossen in London, die ihn wohl nicht ganz unbegründet für arrogant, verschwenderisch und eitel halten. Aber Raleigh ficht die Kritik nicht an. Schon 1587 organisiert er den zweiten Versuch einer Ansiedlung in der neuen Welt. Wieder in Roanoke, wieder mit 100 tapferen englischen Siedlern und wieder ohne Erfolg.
Erst 1590 kamen wieder englische Schiffe nach Roanoke und fanden dann nichts mehr vor. Alles war verlassen, kaputt. Das war dann das Ende mit diesem ersten Versuch einer englischen Siedlung in Nordamerika. Lost Colony, so geistert diese Roanoke-Affäre noch durch die Literatur.
Was geschah mit den Siedlern? Versuchten sie woanders ihr Glück? Hatten Indianer sie vertrieben oder umgebracht? Das Schicksal der Männer und Frauen von Roanoke ist bis heute ein Rätsel. Virginia, wie Raleigh die gescheiterte Ansiedlung zu Ehren seiner jungfräulichen Königin nennt, bleibt vorerst unbewohnt. Doch Optimist, der er ist, lässt sich Raleigh auch von diesem Misserfolg nicht beeindrucken und konzentriert sich auf andere Betätigungsfelder. Unter Königin Elisabeth I. entwickelt sich um 1565 ein neuer Wirtschaftszweig in England, das Freibeuterwesen oder besser Unwesen. Denn zwischen Freibeutern und Piraten besteht kaum mehr als ein semantischer Unterschied.
Der Begriff des Freibeuters oder Freebooter oder Privateer ist ja in der Zeit entstanden, als gewissermaßen illegitime Kriegshandlungen auf See nicht mehr als Piraterie bezeichnet werden sollten von Seiten derjenigen, die diese Piraterie ausübten, sondern als, sagen wir mal, Wegnahme auf See im Interesse eines Fürsten, in diesem Fall natürlich der englischen Königin Elisabeth.
Bei dem nicht nur für die klamme englische Staatskasse höchst einträglichen Geschäftsmodell mischt auch Walter Raleigh kräftig mit, zumal es hauptsächlich zu Lasten seiner Lieblingsfeinde geht, den Spaniern.
Dieser Mann ist ein berüchtigter Pirat. Spanisches Gold, geraubt von spanischen Schiffen, ohne provoziert worden zu sein.
Allerdings verhält es sich mit Raleighs Freibeuterengagement anders als in vielen Filmen und Büchern dargestellt. Seefahrtshistoriker Robert Bohn.
Das darf man sich nicht so vorstellen, dass er ständig irgendwo auf einem Schiff unterwegs war, um spanische Silbertransporte zu überfallen oder so wie Drake und Hawkins das gemacht haben oder auch andere wie sein Halbbruder Humphrey Gilbert spanische Hafenstädte in Übersee zu überfallen. Das hat er nicht gemacht. Er war derjenige, der, ich sag mal jetzt mit einem modernen Ausdruck, administrierte, der solche Unternehmungen initiierte, dafür Gelder versuchte zu bekommen.
Bei all seinen Unternehmungen genießt Raleigh die Gunst und den Schutz der Königin. 1587 schlägt sie ihn zum Ritter und befördert ihn zum Chef ihrer königlichen Leibgarde. Doch 1592 kommt es zum Bruch. Elisabeth findet heraus, dass ihr Galan heimlich eine ihrer Hofdamen geheiratet und geschwängert hat. Die Königin ist außer sich und bestraft ihren Günstling.
Er wurde unter Hausarrest gestellt, würde man heute sagen. Also er hatte eine bequeme, zusammen mit seiner Ehefrau, Unterkunft dann im Tower. 2 Jahre ungefähr. Sie war platt gesagt sauer, nicht? Dass er nicht mehr allein ihr zur Verfügung stand.
Nach seiner Entlassung bereitet Raleigh sofort eine neue Expedition vor. Und diesmal will er selber Segel setzen. Dafür hat er 2 Gründe. Erstens versteht er sich ja durchaus als Seefahrer. Und zweitens will er wohl die Königin besänftigen, indem er ihr Schätze aus der neuen Welt verspricht. Oder wenigstens fremde Länder. Und sie stattet ihn mit königlicher Vollmacht aus.
Von Elisabeth, von Gottes Gnaden, Königin Englands, allen zum Gruße, in deren Hände jener Freibrief gelangen sollte. Gestützt auf unser besonderes Wohlwollen, verleihen und gewähren wir unserem vertrauenswürdigen und hochgeschätzten Diener Walter Raleigh die Freiheit und das Recht, diejenigen fernen heidnischen und barbarischen Gebiete zu entdecken, die gegenwärtig nicht im Besitze eines christlichen Herrschers sind und auch nicht von Christen bewohnt werden.
Auf beiden Seiten des Flusses kamen wir an einer der schönsten Landschaften vorbei, die meine Augen je erblickt haben. Das Gras war kurz und grün und hier und da standen einzelne Baumgruppen, als seien sie mit aller erdenklichen Mühe dort aufgestellt worden. Und während wir ruderten, kam das Wild zum Grasen ans Ufer herunter.
Schreibt Raleigh in seinem Buch »Die Entdeckung Guyanas«. Immer tiefer dringt er bei seiner Abenteuerreise in die Mündung des Orinoco, damals spanisches Territorium eigentlich, Doch Raleigh pfeift drauf. Ihn treibt die Hoffnung, das sagenumwobene Eldorado zu finden.
Nach dem Goldland suchte man schon seit 2 Generationen, nachdem die spanischen Konquistadoren bei der Eroberung des Inka-Reiches und dann darüber hinaus auch Kolumbiens und so weiter Erzählungen aufgegriffen haben von Einheimischen, dass es ein Goldland geben soll. Irgendwo in Kolumbien oder im heutigen Venezuela oder im nördlichen heutigen Brasilien. Und zahllose Spanier haben sich auf den Weg gemacht, um dieses Goldland zu finden.
Doch wie sie kehrt auch Raleigh mit leeren Händen zurück. Nur Tabakpflanzen bringt er einmal mit von einer Reise und verhilft dadurch dem Rauchen am englischen Hof zu Popularität. Als Königin Elisabeth 1603 stirbt, beginnt auch der Stern ihres Günstlings zu sinken. Ihr Nachfolger, Jakob I., beschuldigt Raleigh der Verschwörung gegen seine Herrschaft und lässt ihn zum Tode verurteilen, sperrt ihn dann aber zunächst für 12 Jahre im Tower ein.
Wobei auch hier wieder das Eingekerkertsein man sich nicht so vorstellen soll, dass er da in einem dunklen Keller verließ, dahin schmachtete, sondern er war durchaus kommod in einem Gemach untergebracht, wo er dann auch seiner schriftstellerischen Tätigkeit nachgehen konnte. Er ist ja auch der erste Engländer, der eine Weltgeschichte dann geschrieben hat.
Raleigh bringt klare Vorstellungen darüber zu Papier, wie England gegen den übermächtig erscheinenden Gegner Spanien vorgehen muss im Kampf um die Vorherrschaft auf See und damit über die ganze Welt. Und er beklagt sich über Elisabeths zögerliche Haltung gegenüber Spaniens Herrscher Philipp II.
Wir hätten in ihrer Zeit dieses große Reich in Stücke gehauen und seine Könige zu Herrschern über Feigen und Orangen gemacht.
1616 lässt Jakob I. Sir Raleigh frei, mit dem Auftrag erneut, das legendäre Eldorado zu finden. Doch der alte Haudegen passt nicht mehr in die neue Zeit. Mit den Spaniern hat der englische König Frieden geschlossen. Dieses Abkommen wird Raleigh auf seiner letzten Reise nach Südamerika zum Verhängnis. Robert Bohn.
Er ist auch wieder in die Gegenden gefahren mit einer größeren Expedition. Sein Sohn war auch dabei. Der ist dabei allerdings zu Tode gekommen bei dieser Expedition. Einer seiner Unterkommandanten hatte dann aus Frust, weil man das Goldland nicht fand, eine spanische Siedlung überfallen. Und das war der Anlass dafür, dass Raleigh, nachdem er dann zurückkam, gleich wieder eingekerkert wurde, weil er nämlich damit den Friedensvertrag zwischen England und Spanien gebrochen hat.
Unmittelbar nach seiner Rückkehr lässt Jakob I. das frühere Todesurteil wieder in Kraft setzen. In einem Verteidigungsschreiben wehrt sich Raleigh mit großer Geste gegen die Vorwürfe der Verschwörung gegen den König. Doch es ist zu spät. Spanien dringt auf die Vollstreckung der Todesstrafe und Jakob willigt ein. Im letzten Brief wendet sich Raleigh an seine Frau Bess.
Meine liebe Frau, leb wohl, segne meinen Sohn, bete für mich und Gott möge euch beide in seinen Armen halten.
Am 29. Oktober 1618 tritt der etwa 64 Jahre alte Sir Walter Raleigh den Gang zum Richtblock an. Seinem rasanten Aufstieg vom englischen Landadligen zum Günstling der Königin und Entdeckungsreisenden folgt nun der dramatische Absturz. Seine Situation kommentiert Raleigh der Überlieferung nach aber mit Galgenhumor.
Ich war Seefahrer, Soldat und Höfling. Und schon das geringste dieser Dinge birgt genug Versuchung, um einen guten Mann zu Fall zu bringen.
Und als er das Beil des Henkers sieht:
Dies ist eine bittere Arznei, doch sie heilt alle Krankheiten.
Im 19. Jahrhundert entstanden. Es war ja keiner dabei, der Protokoll führte über sein letztes Wort.
Allerdings glaubt auch Historiker Robert Bohn, mit einem Blick auf den Charakter und das aufregende Leben des Draufgängers Walter Raleigh:
Der Gentleman nimmt sowas gelassen auf sich hier.
Zeitzeichen erinnerte Herwig Katzer an Sir Walter Raleigh, der heute vor 400 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.